Sie hören die Katechismusreihe bei Radio Horeb. In dieser Sendereihe beschäftigen wir uns mit der Glaubenslehre der Kirche, wie sie im Katechismus der katholischen Kirche dargelegt ist. Als Textgrundlage verwenden wir die deutsche Neuausgabe von 2003. Sie können dann auch immer die relevanten Nummern und Abschnitte nachlesen und mitlesen in unserer Sendung. Im Moment beschäftigen wir uns mit einem Abschnitt des Glaubensbekenntnisses Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Über Jesus Christus und seine Beziehung zum Volk Israel, seinen Gesetzen und dem Tempelkult spricht heute mit uns Professor Dr. Ludwig Weimer. Er ist Priester der katholischen integrierten Gemeinde und Professor für die Theologie des Volkes Gottes in Rom. Heute bei Radio Horeb ist er in der Katechismusreihe zu Gast und erklärt uns die Abschnitte des Katechismus von Seite 177 bis 182. In der neuen deutschen Ausgabe von 2003.
Ich möchte einmal die jüdisch geäußerten Einwände gegen unser christliches Verhältnis zum Judentum zusammenfassen. Dann können wir leichter sehen, wie Jesus anders, als wir es in der Vergangenheit der Kirche manchmal als Christen gemacht haben, das Verhältnis zum Judentum aufgefasst hat und können auch leichter den neuen Schritt begreifen, den die Kirche seit dem Zweiten Vatikanum, seit der Erklärung Nostra Aetate gegangen ist und vor allem die Schritte, die im Augenblick gegangen werden und vielleicht noch ausstehen und in Zukunft gegangen werden, können wir andeuten. Der Blick des Judentums auf uns Christen sagt uns, ihr haltet das Judentum für etwas Überholtes. Ihr stempelt es ab. Es ist überholt. Jetzt gilt nur noch die christliche Interpretation. Liebe statt Gesetz und Werkgerechtigkeit. Liebe statt rächender Gott des Mose. Nicht mehr veräußerlichte legalistische Frömmigkeit. Das bezeichnet ihr als Heuchelei. Die Antwort lautet dann: Damit tauft ihr die Menschen nur oberflächlich. Ihr gebt ihnen eben nicht den Zaun der Gebote, und das sieht man dann auch. Kaum haben die Völker die Möglichkeit, dann fallen sie zurück in die Barbarei. Und das ist die Geschichte des Judentums in den letzten 2000 Jahren, dass die Christen eigentlich sie nicht als Brüder verstanden haben. Dann wird gesagt, ihr habt Vorbehalte. Die Kirche kann nicht das neue Israel sein. Ihr wollt das alte Israel einfach abschaffen. Dabei ist die Kirche doch überhaupt kein Volk. Sie besteht doch nur aus Einzelnen. Ihr seid ja kein solidarisches Volk. Die Kirche ist damit überheblich. Ihr habt die Haltung Jesu zu den Juden vollkommen vergessen. Positiv, sagen die Juden, ihr, die Kirche, müsstet begreifen, ihr seid eine Tochter Israels. Die Jesu-Lehre hat keine einzigen Unterschiede enthalten zu dem jüdischen offenen Gesetzesverständnis eines Hillel. Der hat ungefähr in der Zeit Jesu gelebt. Jesus wollte kein neues Volk anstelle Israels, keine neue Tora. Er wollte das Volk Israel erneuern, wie die Propheten vor ihm. Es ist der Kern des Deuteronomiums und des pharisäischen Denkens, der in Jesu Lehre wiedergefunden werden kann. Dass Jesus die Tora interpretierte, um sie lebendig und konkret zu machen, ist vollkommen legitim. Die Kirche muss lernen, Israel bleibt das auserwählte Volk. Dieses Volk ist an ein Land gebunden, an eine Sprache. Die Offenbarung ging an Israel kollektiv und nicht einfach nur an einen Einzelnen. Das hat die Kirche vergessen. Sie muss auch ein Volk sein. Und sie ist eben kein Volk, sondern sie ist eine Summe von lauter einzelnen Individuen. Unannehmbar ist allerdings auch etwas, und das ist Jesu Anspruch bezüglich seiner Person, dass er göttlich ist. Falls er, so sagen die Juden, das so gesagt hat, wie die mittelalterliche Theologie meint. Wenn sie sagen mittelalterlich, dann meinen sie eigentlich auch die Kirchenväter mit, denn die Sätze über Christus sind seit dem Jahr 681 abgeschlossen. Da ist das letzte Dogma über Christus gefasst worden in einem Konzil und es hat gelautet, dass Jesus zwei Willen hatte, nämlich einen göttlichen, einen menschlichen und dass beides so vereinigt waren, dass der menschliche dem göttlichen Willen gehorsam war. Ein Satz, den eigentlich jeder Jude verstehen können müsste. Aber die Juden stoßen sich eben an den älteren Formulierungen der zwei göttlichen Naturen, die in einer Person geeinigt sind. Das verstehen sie einfach nicht. Ist vielleicht auch nicht gut genug erklärt worden manchmal. Die Reue der Menschheit, sagen die Juden, über die antisemitische Geschichte muss mit der Reue der Kirche beginnen. Die Kirche muss ihre jüdische Abstammung wiederentdecken, die Kirche muss Israel akzeptieren, muss auch dem Staat Israel helfen, weil er immer gefährdet bleibt. Die Kirche muss Lehren ziehen aus den 2000 Jahren, lernen von der Nichtanpassung der Juden. Sie muss selber auch wieder lernen, sich nicht anzupassen an die Staaten und an eben das heidnische Denken. Und schließlich sagen sie, der jüdische Messianismus muss akzeptiert werden. Er hat eine doppelte Dimension. Die Kirche hat recht, wenn sie sagt, eine universelle, aber er hat auch eine nationale Dimension, die Rückkehr des Volkes nach Israel, als eine Tat Gottes an Israel. Das muss die Kirche alles lernen. Das ist eine Zusammenfassung von jüdischen Äußerungen. Inzwischen ist aber das Denken eigentlich noch weitergegangen. Und zwar haben die Exegeten, die ja hier sozusagen die führende Stelle immer einnehmen, die Alttestamentler, die Neutestamentler, haben also in vielen Studien gesagt, wie das Verhältnis Jesu zu Israel war und wie Jesus ein Instrument haben wollte, um Israel wiederherzustellen, eben die Figur der Zwölf, wegen der 12 Stämme Israels, und wie Jesus erwartet hat, dass sie die Richter des neuen Israel sein werden, des erneuerten Israel sein werden, und wie dann der Zion wieder leuchtet und wie dann die Völker wallfahrten zu diesem Zion. Jesus hat in seiner Zeit noch nicht damit gerechnet, dass es schon losgehen kann mit der Völkerwanderung. Erst musste Israel gesammelt werden. Und das hat er mit Eifer betrieben. Diese Sicht Jesu, der also sich der Völkerwelt öffnet, aber sozusagen indem er die Voraussetzung dafür schafft, dass er erstmal das Werkzeug herstellt, sich überzeugend an die Völker wenden zu können, eben nicht durch Mission, sondern durch Faszination, dass die Völker hören und kommen. Es sollte eine Völkerwallfahrt nach Israel sein, nicht eine Weltmission ursprünglich. Aber es waren dann Juden, die Jesus verstanden haben, die an ihn geglaubt haben, wie Paulus, Barnabas, Petrus und so weiter, die dann zu den Völkern gesprochen haben, weil sie sozusagen das abkürzen wollten. Sie haben nicht gewartet, bis die Völker kommen, sondern sind zu den Völkern gegangen, die sich schon in Jerusalem zum Fest zum Beispiel versammelt hatten. Und dieses Bild der Völkerwallfahrt wird im Augenblick sehr stark untersucht von den Alttestamentlern. In den Psalmen, bei den Propheten gibt es eine Menge von Stellen, wo hervorgeht, dass also bereits Israel seit Jahrhunderten vor Jesus erwartet, dass die Völker sich den Segen holen an Israel. So wie es schon In der Verheißung an Abraham heißt, an dir sollen sich alle Völker Segen holen. Wer dich segnet, ist gesegnet, wer dir flucht, ist verflucht. Dieses sich Segen holen in Israel ist also keine Mission, sondern ist eine Folge der Faszination, die vom Gottesvolk ausgeht. Im Deuteronomium heißt es in der Sprache so, die Völker werden sagen, eine so kluge Nation, die hat ein so gutes Gesetz, was muss das für ein Gott sein? Das soll der Ruf Gottes, des Gottesvolkes in der Welt sein. Also die Völkerwallfahrt ist sozusagen vor der Weltmission da. Und man sieht es zum Beispiel sehr deutlich, wie der Apostel, wie der Evangelist Matthäus die Völkerwallfahrt beginnen lässt, schon mit der Geburt Jesu, indem die Weisen aus dem Morgenland, also heidnische Sterndeuter, nach Bethlehem kommen. Die erste Gruppe von Völkern kommt. Es ist immer nur ein Rest. Es werden nie alle geschlossenen Völker sein. Es wird immer ein Rest sein. Und am Schluss seines Evangeliums sagt Matthäus, auf dem Berg scheidet Jesus von den Jüngern und gibt ihnen den Auftrag, geht zu allen Völkern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist der Rahmen des Matthäusevangeliums, die Völkerwallfahrt. Also, es war Jesu Absicht, Israel zu sammeln, aber die eigentliche zweite Folgerung aus dieser Absicht ist, dass dann die Völker bei einem gereinigten, überzeugenden, schönen Israel die Wahrheit Gottes finden können.
Jesus Christus wurde oft vorgeworfen, gegen das jüdische Gesetz verstoßen und den jüdischen Tempel verachtet zu haben. Konflikte zwischen Jesus und bestimmten jüdischen Gelehrten werden auch in der Bibel in großer Zahl berichtet. Dennoch ist es keinesfalls so, dass Jesus Christus ein Umstürzler und Revolutionär gewesen ist, der die jüdische Religion abschaffen wollte. Jesus Christus war Jude von seiner Geburt an bis zu seinem Tod am Kreuz. Und ohne ein Verständnis für die jüdische Glaubenslehre der Antike können wir auch die christliche Botschaft der Kirche heute nur schwer nachvollziehen. Der Katechismus der katholischen Kirche möchte uns helfen, das Verhältnis von Jesus Christus zu Israel besser zu verstehen. Und dazu betrachten wir derzeit bei Radio Horeb und Radio Maria die Nummern 522 folgende im katholischen Katechismus. Zu Gast ist bei uns ein Theologieprofessor, der sich intensiv mit der Verbindung von Christentum und Judentum beschäftigt, nämlich Professor Dr. Ludwig Weimer. Er ist Priester in der katholischen integrierten Gemeinde, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Antwort auf die Zerstörungen der Kriege und besonders auch als Antwort auf den Holocaust entstand. Außerdem ist er Professor für Theologie des Volkes Gottes in Rom. Jesus und Israel, das ist offenbar ein schwieriges Verhältnis, denn auch Juden waren daran beteiligt, dass Jesus Christus verurteilt ist und am Kreuz sterben musste. Das Verhältnis von Juden und Christen war in der Geschichte immer wieder belastet. Die Christen haben den Juden immer wieder vorgeworfen, Gottesmörder zu sein, und immer wieder mussten Juden in der christlichen Religionsverfolgung oder dann auch im Zweiten Weltkrieg ihr Leben lassen. Deshalb ist es der Kirche sehr wichtig, das Verhältnis von Jesus zu Israel, das heißt zum jüdischen Gesetz, zum jüdischen Tempel und zum jüdischen Glauben an den einzig rettenden Gott, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auf eine neue Grundlage zu stellen und den Menschen besser zu erklären. Der Katechismus widmet sich diesem Verhältnis von Jesus zu Israel ausführlich in den Nummern 522 folgende ab Seite 163 im Katechismus. Darüber sprechen wir mit einem Professor der katholischen Theologie, der sich auch intensiv mit dem jüdischen Erbe des Christentums auseinandersetzt, nämlich mit Professor Dr. Ludwig Weimer, Priester in der katholischen integrierten Gemeinde und Professor für die Theologie des Volkes Gottes. Wir freuen uns, dass Professor Weimer sich Zeit genommen hat, heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria über Jesus und Israel zu sprechen.
Es war Jesu Absicht, Israel zu sammeln, aber die eigentliche zweite Folgerung aus dieser Absicht ist, dass dann die Völker bei einem gereinigten, überzeugenden, schönen Israel die Wahrheit Gottes finden können. Das ist also das Neue, was dazu zu sagen ist. Und darum wollte ich sagen, dass natürlich der Katechismus, der vor ja auch jetzt schon 2 Jahrzehnten geschrieben wurde, das noch nicht so deutlich hat, außer in seiner Nummer über die Weisen aus dem Morgenland. Die ist aber am Anfang der Serie schon behandelt worden, weil sie eben in die Jugendzeit Jesu verlegt wird. Dass die Tatsache, dass der Sohn Gottes geboren ist, eben bedeutet, jetzt ist der Weg für die Völker frei. Jetzt kommt der, der die universale Messianität bringen wird. Jetzt ist das letzte Kapitel aufgeschlagen. Deswegen wird es erzählt, dass das also schon in Bethlehem sich ereignet. Ich glaube, dass wir da noch viel lernen müssen, wie überhaupt die Kirche sich zum nicht gekündigten Bund Gottes mit Israel verhält. Ist es ja eher so, dass wir das neue Bild brauchen. Nicht der alte Bund ist veraltet. Naja, die Juden sehen das zum größten Teil nicht. Lassen wir sie, sie meinen es gut. Vertragen wir uns, missionieren wir sie nicht mehr. Lassen wir sie bis zum jüngsten Tag. Da werden sie sich eh bekehren, wenn Christus sichtbar wiederkommt. Da werden sie stolz sein auf ihren Sohn Jesus von Nazareth. Sondern es ist eben so, dass im Kern des Bundes Gottes der Rest Israels bleibt, sei es als Judenchristen, die es ja kaum mehr gibt, oder sei es eben als Juden, die den Messias Jesus ablehnen, weil sie es noch nicht verstanden haben, warum er der Messias war und weil wir es ihnen auch so schlecht vorgelebt haben. Und dass um diesen Kern herum ein konzentrischer Kreis liegt, der Ort sozusagen für die Wallfahrt der Heidenvölker, unser Ort, sodass wir uns zusammenschließen können zu 2 großen Kreisen dieses einen Bundes Gottes. Es kann nur einen Bund Gottes geben, zu dem wir hinzugerufen sind. Das klingt sehr neu und sehr aufregend und ich glaube auch, dass wir die Konsequenzen noch gar nicht ahnen. Es gibt auf der einen Seite Forscher, die haben als Anliegen herauszuarbeiten, dass die Trennung zwischen Juden und Christen keineswegs schon 95 nach Christus passiert ist. Dass sie ganz langsam kam, dass vielmehr in manchen Räumen, wie zum Beispiel im syrischen Raum, noch bis ins 5. Jahrhundert hinauf Christen in die Synagoge gingen und sich einfach austauschten mit Juden. Dass also das Bild, dass wir so überkommen haben, dass wir mit den Juden Schluss machen, als ob sie ausgestorben seien, in jedem Fall überhaupt nicht auf die historische Wahrheit zutrifft. Die Christen haben lange versucht, mit den Juden zusammenzubleiben und die Juden haben auch also lange die Christen sozusagen noch in der Synagoge geduldet. Die Trennung ist viel später erfolgt, als wir meinen, die wirkliche Trennung, und sie hat katastrophale Ergebnisse gehabt. Sie hat zu einem großen Vergessen geführt. Auch der Talmud hat nachher nicht mehr viel von den Christen erzählt und hat eigentlich Jesus mehr oder weniger als Zauberer dargestellt. Auch er hat entsprechend reagiert. Und jetzt ist aber die Stunde gekommen, wo Juden und Christen sich im Grunde völlig neu darauf verständigen, dass der sogenannte Gründer des Christentums, Jesus von Nazareth, in Wahrheit ein Reformer des Judentums sein und bleiben wollte, der die Juden daraufhin reformiert, dass sie zur Faszination für die Völkerwallfahrt werden können. Das ist also der neue Schritt, der auch beim Zweiten Vatikanum noch nicht ganz ausgedeutet werden konnte, weil er einfach eine tiefere Besinnung auf unsere Wurzel, auf das Judentum voraussetzt. Sind wir also sehr dankbar, wenn wir immer wieder von den Evangelien hören, wo Jesus so überrascht wird durch Heiden, von denen er sagen kann, die haben ja mehr Glauben als meine jüdischen Kollegen. Wenn die heidnische Frau kommt und sagt, Brosamen fallen doch vom Tisch und gib doch so einen Brosamen meiner Tochter, dass die gesund wird. Und Jesus sagt, Frau, dein Glaube hilft dir. Einen solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Wo er also den Glauben einer heidnischen Frau anerkennt. Oder wenn der römische Hauptmann zu ihm sagt, du kannst, brauchst gar nicht in mein Haus gehen und dich verunreinigen, im Haus eines Heiden, du brauchst nur sagen, mein Knecht soll gesund sein und dann ist er gesund, das weiß ich. Ich sage doch auch zu meinen Soldaten, rechts umkehrt und die tun das. Und Jesus sagt auch zu dem Hauptmann, ein gewaltiger Glaube, so habe ich in Israel nicht gefunden. Und dann die Geschichten, dass die Königin von Saba und dass die Einwohner von Ninive, also alles Heiden, die doch nach dem Wort des Propheten umgekehrt sind, oder wie die Königin, die nach Israel gewallfahrtet ist, dass diese Heiden uns richten werden, weil sie gesehen haben, wo die Wahrheit ist. Also das sind alles Geschichten, die heute im Evangelium stehen und sie zeigen, dass im Prinzip Jesus den Weg zu den Heiden schon geöffnet hat und nicht erst Barnabas oder Paulus. Ich glaube also, da stehen uns wirklich aufregende, schöne Schritte bevor und vielleicht auch ein größeres Miteinander von Juden und von Christen, dass wir miteinander in einem edlen Wettstreit der Welt zeigen, wie wir eigentlich kämpfen um die Wahrheit und wie wir uns lieben und wie wir zusammen helfen, auch da, wo wir uns noch nicht ganz verstehen. Es mag sein, hat der Heilige Vater gesagt, dass Gott sich die letzte Einheit von Juden und Christen aufbewahrt hat bis zum jüngsten Tag. Aber schön ist es, wenn wir darauf zugehen, denn ohne unser Bemühen wäre das Christentum nicht mehr die Lehre Jesu, sondern wäre sozusagen ein falsches Erbe ohne die Mutter, ohne die Wurzel.
Vielen Dank, Professor Dr. Weimer, dass Sie uns heute die Verbindung von Jesus Christus zum jüdischen Gesetz und auch zum jüdischen Tempel näher erklärt haben. Liebe Hörer, im Katechismus ist dieser Abschnitt in den Nummern auf den Seiten 177 bis 182 zu finden. Er ist in drei Teile geteilt. Jesus und Israel, Jesus und das Gesetz, Jesus und der Tempel. Es lohnt sich, diesen Abschnitt im katholischen Katechismus noch einmal nachzulesen. Und wenn Sie sich auch näher für die jüdischen Wurzeln des Christentums interessieren, dann empfehlen wir auch das Buch von Professor Dr. Ludwig Weimer, Der Jude Jesus von Nazareth, zum Gespräch zwischen Jakob Neusner und Papst Benedikt. Dieses Buch ist im Bonifatius Verlag erschienen 2009. Es hat 118 Seiten. Genaue Literaturangaben dazu finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung oder Sie rufen einfach den Hörerservice von Radio Horeb an. Die heutige Sendung mit Professor Dr. Weimer können Sie auf www.horeb.org auch noch einmal im Internet nachhören oder Sie bestellen kostenlos einen CD-Mitschnitt. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der Telefonnummer 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 96 75 120. Die übrigen Teile unserer kleinen Reihe in der Katechismus-Sendung über das öffentliche Wirken Jesu können Sie natürlich auch noch einmal nachträglich im Internet anhören. Wir laden Sie herzlich ein, das Angebot online zu nutzen. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns dafür eine kleine Spende überweisen. Das Internet zu betreuen und auch die CDs zu erstellen ist für uns nicht kostenlos. Alles hilft uns, um die Unkosten ein wenig zu decken. Herzlichen Dank auch dafür. Professor Weimer, Ihnen wünsche ich alles Gute für Ihre Forschungsarbeiten. Wir freuen uns, wenn wir Sie das nächste Mal wieder bei Radio Horeb begrüßen dürfen.
Herzlichen Dank.
Weiterhin viel Freude mit den nachfolgenden Sendungen wünscht Ihnen Monika Barget. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.